Ich weiß nicht, was dein Herz beschäftigt, was in deinem Kopf für Bilder derzeit so dich prägen, aber ich glaube, wir rutschen ja gemeinsam als Kirche mit der Gesellschaft hinein in ein wieder etwas schwierigeres Weihnachten. Und es wird sicherlich viele Menschen geben, die auch dieses Jahr wieder düsterer, als es sein müsste, Weihnachten verbringen müssen. Dazu gehört auch, dass Gemeinde und Kirche und dieses ganze Weihnachtsfest irgendwie auch wieder ein bisschen unscheinbarer sein wird. Und gleichzeitig frage ich mich, wo stehen wir als Gemeinde? Was beschäftigt uns in dieser Adventszeit? Welche Zahlen sind es, wo unser Herz verbrennt? Frank hat es kurz angesprochen, welche Zahlen ihn beschäftigen. Und ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde Jesu hier ein Vorbild wären. Ein Vorbild wären darin, dass wir nicht nur ein Thema haben. Beziehungsweise schon ein Thema, aber ein anderes Thema. Als das, was unsere Welt derzeit so beschäftigt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir das, was passiert, kleinreden, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, wir haben eine ganz andere Perspektive auf die Dinge oder dürften diese Perspektive haben. Und ich glaube, dass gerade diese Advents- und Weihnachtszeit uns da neu darauf ausrichten kann. Und deswegen haben wir eine kleine Predigtserie für den Advent geplant. Und wir werden uns ein bisschen mit dieser Vorweihnachtserzählung beschäftigen, die Lukas in seinem Evangelium uns zeigt, um uns unsere Herzen vielleicht neu ermutigen zu lassen, die Dinge anders zu sehen, als es diese Welt tut. Und ich möchte einsteigen mit einem Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Wer gerne mitlesen will und seine Bibel dabei hat, darf das gerne tun. Ab jetzt liegen ja hinten auch Bibeln aus, kann man sich also auch eine nehmen. Oder du hörst einfach zu. Lässt deine Fantasie ein bisschen kreisen und versuchst dich mal rein zu versetzen in die Situation, die Lukas uns hier schildert. Und lässt mal dein Herz so ein bisschen mitvibrieren bei dem, was hier geschieht. Ich lese aus Lukas 1, ab Vers 26. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer jungen Frau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst einen Sohn empfangen, ein Kind wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Diese Erzählung, die uns Lukas hier erzählt, folgt auf die Ankündigung der Geburt des Johannes des Täufers. Jenen Mannes, oder damals ja noch nicht geboren, aber der als Vorläufer des großen Messias in diese Welt hineintreten wird, der in der Wüste stehen wird und die Menschen aufrufen wird, umzudenken, sich taufen zu lassen, einen neuen Anfang zu machen. Und so lesen wir bei Lukas, dass ein Engel den Priester Zachäus und seine Frau, die ja beide sozusagen kurz vor der Rente waren, also beide jetzt keine Kinder mehr kriegen konnten, ihnen zu sagen, sie werden doch noch Eltern werden. Und der Engel überbringt diese, nennen wir es mal eine gute Botschaft, ich weiß nicht, wie die beiden das gesehen haben, aber er überbringt diese Botschaft im Zentrum des jüdischen Glaubens. Er überbringt sie in Jerusalem, im Tempel und das auch noch neben dem Räucheraltar. Also einem Ort, wo man erwarten könnte, dass Gott spricht. Und Zachäus, er kann es nicht glauben. Und er ist verunsichert und will sich rückversichern. Und er sagt, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Schön formuliert. Aber der Engel sagt zu ihm, weißt du das so hinterfragst, dass Gott das tun kann, dass Gott das tun wird, das ist schon ein bisschen frech. Und deswegen wirst du jetzt schweigen, deswegen wirst du jetzt die Klappe halten und zusehen, wie Gott Wunder tut. Das ist die Vorgeschichte zur Vorgeschichte. Und dann 6 Monate später entsendet Gott erneut einen seiner Boten. Sein Ziel ist jedoch etwas unbekannter. Gott schickt einen seiner mächtigsten Boten Gabriel an einen entlegenen Ort, Nazareth. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo Nazareth ist und was Nazareth bedeutet, aber es ist letztlich ein kleines Dorf, ein kleines galiläisches Dorf. Mit Südhanglage und Blick in die Jezreel-Ebene, ab vom Schuss könnte man sagen. Nazareth war politisch und wirtschaftlich völlig unbedeutend. Die Handelsroute zwischen Ägypten und Damaskus, also Syrien, war zwar nicht weit weg, man konnte da gut zu Fuß hinlaufen, aber man war eben nicht angebunden und wir alle wissen, was das bedeutet für die Immobilienpreise, wenn man nicht angebunden ist. Und an diesem entlegenen Ort hatten sich babylonische Rückkehrer aus der Nachkommenschaft der Königsfamilie David niedergelassen. Sie hatten dort ein neues Zuhause gefunden und sie lebten so von handwerklicher Dienstleistung und Ackerbau. Man müsste sagen, es war ein schlichter Ort und die Menschen, die dort lebten, waren einfache Menschen, die nichts Besonderes vorzuweisen hatten, außer ihre Herkunft. Und so könnte ich mir vorstellen, dass der Engel Gabriel auf seiner Suche nach diesem Ort, an den Gott ihn sendet, sich vielleicht auch 2-3 Mal verlaufen hat und auf dem Weg fragen musste, bis er endlich da ankam, wo er war. Es schien etwas komplizierter zu sein, als nach Jerusalem an den Tempel zu gehen. Das war man als Engel irgendwo gewohnt. Aber Nazareth, das war schon ein bisschen strange. Und an diesem unbedeutenden und leicht zu übersehenden Ort wurde Gabriel jetzt auch noch zu einer noch unbedeutenderen Person geschickt, nämlich zu einem kleinen Mädchen. Sie war etwa so 12,5 Jahre alt, kann man so ungefähr schätzen. Und sie war damals, wie das üblich war, mit einem jungen Handwerker verlobt, also als Frau versprochen. Und ihr Mann hieß Josef, war Teil, wie viele andere Männer in dem Ort eben auch, dieser Königsfamilie des legendären Königs David. Ja gut, aber die Botschaft, die der Engel hier hat, sie passt irgendwie überhaupt nicht in die Szene rein. Wie dem auch sei, Gabriel findet das Mädchen im Haus vermutlich noch ihrer Eltern und er grüßt sie. Und er sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Keine Sorge, Maria, ging so wie dir. Was zum Geier? Was soll dieser Gruß bedeuten? Zunächst mal kann man sagen, es ist ein ganz normaler Gruß, so wie schöner Tag oder guten Morgen oder sowas. Einfach höflich. Und trotzdem merken wir sofort, es schwingt mehr mit. Es schwingt irgendwie mehr mit als eine Begrüßung, denn der Engel sagt ausdrücklich, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und das ist ja nicht ein Gruß, den man jeden Tag hört. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Maria noch nie in ihrem Leben so angesprochen wurde. Sei gegrüßt, vielleicht schon, so beim Vorbeigehen bei irgendeinem Nachbarn. Aber du Begnadete, der Herr ist mit dir, das wird sie bestimmt zum ersten Mal so gehört haben. Du Begnadete, also das ist wirklich etwas dick aufgetragen, finde ich, wenn man so einem kleinen 12,5-jährigen Mädchen da irgendwie Hallo sagen will. Aber womöglich lag diese Titulierung ja gar nicht so sehr daran, dass Maria irgendwie was Besonderes war. Sondern vielleicht lag es einfach an der Situation, dass der Engel sie so anspricht. Denn ich bin überzeugt, dass da, wo Gott oder in diesem Fall ein Botschafter an der Stelle Gottes einen Menschen grüßt, ihm begegnet und egal, ob es nur ein kleines Mädchen ist oder ein großer Präsident oder sonst wer, dass da Gottes Gunst einem Menschen begegnet. Dort, wo eine Person Gott erleben darf, da wird sie ausgezeichnet. Da könnte man sagen, du bist begnadet. egal wer du bist. Und wenn du begnadet bist, wenn Gott dir begegnet, dann stehst du auch unter seinem Schutz, unter seiner Verantwortung. Und diesen Gedanken, der hier formuliert wird, wir kennen den auch noch im Süddeutschen, also ich komme ja auch aus Hessen, da kennt man das eher weniger. Aber desto weiter man in Süden geht, in Deutschland und, oder deutschsprachigen Ländern, da gibt es dieses Grüß Gott. Brutal alt, sagt ja keiner mehr heute. Oder Grüzi, ne? So, das kennt man vielleicht noch eher. Und damit sagen wir genau das Gleiche. Grüß Gott heißt, sagt, wenn ich zum Frank sage, Grüß Gott, dann meine ich ja nicht, hey, wenn du das nächste Mal Gott begegnest, dann grüß ihn mal bitte von mir. Sondern wenn ich sage, Grüß Gott, dann sage ich, ich wünsche dir, dass Gott dich grüßt. Ich wünsche dir, dass Gott dir begegnet in seiner Gnade. Ich wünsche dir, dass du ein Begnadeter bist. Ja, ich wünsche dir, dass Gott dich grüßt. So begrüßt der Engel Maria. Er sagt, Gott grüßt dich. Das klingt ja erstmal alles sehr schön. Aber ich vermute, dass vielleicht auch Maria, so wie du, gleich mitdenkst, naja, immer wenn Gott sagt, wenn jemand sagt, Gott ist mit dir, ob das jetzt bei Gideon war oder sonst irgendwelchen Geschichten im Alten Testament, dann schwingt auch immer gleich mit, dass da eine Beauftragung in der Luft hängt. Wenn Gott, wenn es heißt im Alten Testament, in den jüdischen Heiligen Schriften, wenn es da heißt, Gott ist mit jemandem, dann bedeutet es immer, diese Person bekommt einen Auftrag oder hat einen Auftrag. Gottes Anwesenheit, wenn Gott einem Menschen begegnet, so wie hier der Maria, und ihr einen Auftrag gibt, dann ist das zum Fürchten. Ich glaube, wir alle singen ja die Lieder, Gott begegne mir und diese ganzen Texte, die wir so haben, aber mach dir Gedanken, ob du das wirklich willst, denn da, wo Gott einem Menschen begegnet, da könnte es sein, dass er ihn in Anspruch nimmt. Dass er eine Beauftragung hat. Und da, wo Gott Menschen beauftragt, da geht es immer irgendwie darum, dass ein Mensch über seinen Schatten springen muss. Dass er aus dem Boot aussteigen soll. Dass er seine Heimat verlässt. Dass er unbequeme Wege gehen muss. Und das sind ja alles Dinge, die wir Menschen nicht unbedingt gerne tun, stimmt's? Aber Gabriel, er ermutigt Maria und sagt, und du bist begnadet. Das ist eine durchweg positive Zuwendung. Egal, was in der Zukunft auf dich wartet, Maria, du bist unter der Gnade Gottes. Denn eins ist sicher, da wo Gott einen Menschen herzlich grüßt, da wo Gott einem Menschen begegnet, egal was dann passieren wird, es wird dir keine Schande sein. Es wird dir nichts zum Schaden dienen, sondern zu etwas Gutem. Wo Gott sich auf den Weg zu einem Menschen macht, da hat er immer Gutes im Sinn. Jetzt muss ich natürlich sagen, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich finde Gabriels Herangehensweise bei allem Respekt irgendwie nicht besonders pädagogisch. Ich behaupte, dass diese kleine Maria irgendwie mit dem, was der Engel ihr sagt, völlig überfordert ist. Und dass er auch, wie er das ausdrückt und formuliert, eigentlich eine 12-Jährige völlig plättet. Gut, man muss Gabriel wahrscheinlich zugestehen, dass es wirklich schwierig sein muss, wenn man so ein Erzengel ist und da so einem Mädchen begegnet, irgendwie nicht verstörend zu wirken. Aber hören wir mal rein, was er ihr sagt. Er sagt, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Also ich weiß nicht, wie du drauf warst, als du 12 warst, aber ich hätte es nicht verstanden. In diesem Satz steckt so viel drin. Da ist so viel da, dass Theologen sich seit Jahrhunderten darüber den Kopf qualmend... Boah! Und dieses 12-jährige Mädchen soll da durchsteigen, soll verstehen, was der Engel ihr sagt. Schauen wir uns das mal ganz kurz genauer an. Er sagt, Maria, du wirst einen Sohn bekommen. Und du sollst ihm einen Namen geben, und zwar einen ganz bestimmten, nämlich Jesus. Und Jesus, ich denke, das wissen die meisten hier, bedeutet ja, Yahweh, der Gott Israels, der Gott der Väter, er ist der Retter. Er ist der, der sich aufmacht, um zu befreien. Und das ist ein Name mit Anspruch, den Maria hier ihrem Sohn geben soll. Mal ganz losgelöst davon, dass damals Frauen ihren Kindern keine Namen gaben, sondern dass das Männersache war, ist es schon ein erstes Anzeichen dafür, was dieser Jesus mal sein wird, was dieses Kind mal sein soll, was für eine Bestimmung er haben wird. Die Bedeutung dieses Kindes ist unermesslich. Gott wird durch ihn Rettung schaffen, Erlösung, Freiheit. Namen haben Bedeutung und jeder, der selbst Kinder hat, weiß, wie schwierig es ist, einen Namen auszusuchen. Aber Gott, der Engel sagt, Maria, dein Sohn wird Jesus heißen. Denn der Vater im Himmel gibt ihm seinen Namen. Und wie der große König David, und das war ja durchaus ein Begriff in Nazareth, groß war, der größte König, den Israel je hatte und in einer so besonderen Beziehung zum Schöpfer stand, dass er ein Mann nach Gottes Herzen genannt wurde, so wird auch dein Sohn ein König sein. Gott selbst wird diesem Kind die Herrschaftskrone aufsetzen, um seinem Volk Gerechtigkeit, Frieden und Hoffnung zu bringen. Das sind große Worte. Denken wir mal darüber nach, was unsere Regierung, die jetzt zustande kommt, uns verspricht, was sie alles vorhaben und wir alle wissen, möge es gut gehen. Aber es sind Ansprüche, es sind große Worte, die der Engel hier in den Mund nimmt. Dieses Kind wird der Thronfolger sein, der diese Herrschaft aufrichten wird. Wow, ein Thronanwärter für den verwaisten Thron Israels. Und das war Grund für große, große Freude für alle, die in Nazareth wohnten, als königliche Familie, endlich wieder Bedeutung bekommen. Es war eine große Botschaft für alle in Galiläa und Jerusalem. Ich denke, selbst eine, und das war eigentlich mit allem Respekt, eine Zwölfjährige, die in Nazareth wohnte, wird sich bewusst gewesen sein, was es bedeutet, wenn dieser neue König kommen wird. Wenn diese Blutslinie Davids wieder den Thron besteigen wird. Ich denke, das hat sie gewusst. Sie wusste, welche Erwartungen und Hoffnungen damit verbunden waren. Aber diese Hoffnungen für das Volk, sie werden jetzt entgrenzt, weil der Engel sagt, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Sie wird ewig sein, von einer Qualität, die alles übersteigen wird, was bisher da war. Nicht nur das Haus Jakob wird er regieren, sondern er wird letztlich über die ganze Welt seine Herrschaft ausbreiten. Und damit ist diese Botschaft des Engels nicht nur Zunder und Hoffnung für die armen Leute von Nazareth, sondern es ist richtiger Sprengstoff für alle Welt. Können wir damit etwas anfangen? Mit einer Botschaft von einem Herrscher, der in Vollkommenheit gut regieren wird. Ich meine, das ist ja so fern ab aller Realität, die wir kennen. Eine Botschaft von einem König, der Heil bringen wird. Ich bin überzeugt, und unsere Welt steht am Abgrund, da können wir jetzt viel diskutieren. Aber ich glaube, unsere Welt könnte heilen. Ich glaube, unsere Welt könnte heilen, wenn ein selbstloser Herrscher über alle Welt regiert und nachsichtig und nachhaltig Leben gestaltet. Und gleichzeitig wissen wir, dass kein Mensch das kann. Und kein von Menschen gemachtes Regierungssystem ist dazu fähig, weil in unseren Herzen zu viel Korruption ist. Zu viel Egoismus, zu viel nur auf uns schauen. Aber hier wird ein Herrscher versprochen, der anders ist, der dazu in der Lage ist. Und ich glaube, wenn das stimmt, was der Engel hier sagt, wenn wir davon wirklich überzeugt sind, dass der Engel hier Wahrheit spricht, dann ist Weihnachten heilig. Dann ist es ein Grund zur Freude und Mut zu schöpfen, egal was in dieser Welt gerade passiert. Und dann sollten wir eine Botschaft haben, die so viel größer ist als alle Probleme, die wir derzeit spüren. Die ernst sind, die wir ernst zu nehmen haben und die auch Gott ernst nimmt, aber für die er Wege schafft, Lösungen findet. Diese Botschaft passt so gar nicht rein. Die Botschaft des Engels passt so gar nicht rein. Sie passt nicht rein in diesen kleinen Ort Nazareth und schon gar nicht an dieses kleine Mädchen Maria. Und doch hat Maria eine einzige Frage. Und sie unterscheidet sich ganz massiv von dem, wie Zachäus auf seine Botschaft reagiert hat. Maria stellt das Prophezeite überhaupt nicht in Frage. Sie sagt nicht, wie kann das sein, wie soll das werden und diese ganzen Dinge. Sie tut die übermenschliche Hoffnung, die der Engel hier ausdrückt, nicht ab. Sie hat keine Schwierigkeiten damit, dass Gott fähig ist, weltumspannend eine neue Qualität von Leben zu ermöglichen. Sie hat kein Problem damit, dass es einen Nachkommen geben wird, der das kann. Das ist für sie überhaupt kein Thema irgendwo. Ihre einzige Frage ist, wie? Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Ich arbeite ja seit vielen Jahren auch mit Kindern und Jugendlichen. Und gerade so vorpubertäre 12-Jährige können ja schnell frustriert werden. Über sich selbst und über die Welt. Und da kommen so Aussagen wie, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Oder so wie Frank das gesagt hat, das klappt nie. Das ist ungerecht. Wann sind wir endlich da? All diese Fragen, wir kennen sie. Und wenn wir ehrlich sind, wir Erwachsene sind ja nicht anders. Wir haben nur hoffentlich im Lauf unseres Erwachsenwerdens gelernt, andere Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die vielleicht ein bisschen subtiler sind. Und doch, wir Menschen sind genauso. Aber Maria, sie fragt nur, wie? Wie soll das geschehen? Sie zweifelt scheinbar keinen Moment daran, dass Gott das kann. Dass Gott des Wille da ist, diese Welt zu retten. Und dass er auch die Möglichkeiten hat, das zu tun. Sie hat ausreichend kindliches Vertrauen, würde ich mal sagen, an diese Zukunftshoffnung zu glauben. Sie bezweifelt nicht, dass Gott dieses Außergewöhnliche tun kann und wird. Dann aber schaut sie an sich runter und stellt fest, wie könnte das passieren? Und ich denke, das ist ja was, was vielen Menschen so geht. Wir schauen an uns runter und sagen, das geht nicht. Wir können das nicht. Das ist, wenn es an mir liegt, unmöglich. Wisst ihr, ich beneide Maria an dieser Stelle, weil sie trotz ihres zarten Alters genau eines weiß. Ich bin ungeeignet. Aus mir heraus wird das nichts. Und doch ist ihre Frage, wie soll das geschehen, keine Infragestellung der Fähigkeiten Gottes, sondern letztlich, würde ich sagen, eine Bewunderung seiner Auswahl. Und für diese Haltung bewundere ich die Maria, dieses 12-jährige Mädchen aus Nazareth in Galiläa. Sie zeigt so viel über sich selbst mit ihrer Frage und gleichzeitig so viel Großartiges über Gott. Und der Engel des Herrn, er beantwortet Marias Frage wieder so, wie ein Erwachsener das eben tut. Auf eine Weise, dass die 12-jährige, das werdende Teenager-Mädel zufrieden ist, aber wahrscheinlich nicht wirklich viel mehr verstanden hat. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Wow, was für eine Antwort für eine 12-jährige. Das Geheimnis dessen, was hier passiert wird, der Zeugung des Sohnes Gottes, der Jesus genannt wird und dessen Auftrag die Rettung der Welt wird, ist etwas, was die kreative Kraft des Schöpfers tut. So erklärt ihr es der Engel. Man könnte kurzum sagen, Gott macht das schon. Und weil das Kind, das Maria zur Welt bringen wird, durch Gottes schöpferisches Wirken gezeugt werden wird, wird er heilig sein. Ausgesondert werden für den rettenden Auftrag Gottes, eben Sohn Gottes. Mir gefällt diese Erklärung, auch wenn ich behaupte, dass wir alle sie nicht verstehen. Sie sagt Maria, weißt du, es ist ein Geheimnis. Aber Gott wird es machen. Gott wird durch seinen Geist das tun. Alles, was für Maria wichtig ist, sagt der Engel, und gleichzeitig befriedigt er unsere Neugier nicht. Zum Schluss fasst der Engel nochmal alles zusammen und sagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und das scheint der Maria zu reichen, denn sie reagiert mit einem entschlossenen Vertrauen. Sie sagt einige schlichte Worte mit sehr viel Tiefgang. Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und diese Antwort scheint zu reichen, denn daraufhin verlässt der Engel Maria. Weil dem Gott, der sich als der Wegbegleiter und Retter Israels durch die Jahrhunderte hinweg gezeigt hat, weil er gütig ist und weil sein Rettungswille da ist, deswegen kann Maria wirklich von Herzen, glaube ich, sagen, ich willige ein. Ich unterstelle mich dieser Macht Gottes, diesem Willen Gottes. Ich bin die Magd. Ich tue das, was mein Herr sagt. Mein Leben steht völlig dem zur Verfügung, der sich mir hier zeigt. Maria sagt ja und sie erklärt sich bereit und sie vertraut ganz demütig und kindlich, wie könnte sie auch anders, auf das, was Gott tun wird. Und sie gibt Gott ihre, mir ist kein besseres Wort eingefallen, ihre Kleinheit. Und sagt, hier ist sie, wenn du der Meinung bist, das geht, dann bin ich dabei. Und so kann Gott durch die Schwachheit und die Kleinheit der Maria zugunsten aller Menschen handeln. Ein Theologe schreibt, der erste Schritt über die Schwelle in Gottes Zukunft ist an dieser Stelle getan. Und so verlässt der Engel Gabriel in vollem Bewusstsein, dass sein Auftrag damit erfüllt ist, das kleine Nest Nazareth und kehrt zurück in den Thronsaal Gottes. So eine interessante Geschichte, oder? Und für mich brennen sich da so zwei Aspekte tief in mein Herz rein. Der erste ist, wie Gott das Unbedeutende nutzt. Wie er sich entscheidet, das zu nehmen, was alle übersehen. Bis heute, glaube ich. Und ich finde, das ist so etwas, was dem Handeln Gottes so entspricht. Wenn du die Bibel aufschlägst und liest, wie Menschen Gott erlebt haben, dann ist das immer wieder das Gleiche. Gott entscheidet sich durch das, was die Menschen übersehen, zu handeln und Großes zu tun. Er tut es bei Abraham, Isaak und Jakob. Er tut es bei Mose. Er tut es dann, als er die Stämme Israels zu einem Volk formt. Er tut es bei allen seinen Propheten. Er tut es hier bei Maria. Er tut es später mit den 12 Verrückten, die dann seine Gemeinde gründen. Und er tut es mit dir und mir. Gott entscheidet sich, Außergewöhnliches zu tun durch Kleinheit. Und auch in diesem Moment der Menschheitsgeschichte, der alles überstrahlt, was dich und mich betrifft. Gott wirkt durch das, was wir übersehen, nutzt das Unbedeutende, um uns Menschen ganz nahe zu kommen. Und er tut hier das Erstaunlichste, was in unseren Kopf nie reingehen wird. Gott verbindet sich mit uns Menschen auf ewig. Er wird einer von uns. Und das Zweite, das war jetzt so ein Lobgesang auf Gott für mich so ein bisschen. Und das Zweite ist dann Maria, die sich entscheidet zu vertrauen, die sich entscheidet, sich ganz hinzugeben, einfach Ja zu sagen. Die sich entscheidet, diesen Klamottenhersteller-Slogan Just Do It für sich zu nehmen und zu sagen, ja, mach du das. Ich bin dabei. Ich check's zwar nicht ganz, muss ich ehrlich sagen, aber lass uns das machen. Wenn du das willst, machen wir das. Dieses junge Mädchen ist bereit, sich zu öffnen für das Wirken Gottes und sie zeigt damit einen Glauben, der sich wirklich mit Haut und Haaren verschenkt. Und so wirkt Gott in ihr das Unmögliche. Der Erlöser der Welt kommt hinein auf das Glatteis und hilft einer Welt, die wegrutscht. Das ist die erste Vorgeschichte zu Weihnachten, die wir in unserer Gemeinde in den nächsten Wochen besprechen werden. Und es war jetzt der erste Schritt. Es war ein kleiner Schritt eines kleinen Mädchens, den sie in einem kleinen Ort namens Nazareth tut. Aber es ist ein unerwartet großer Sprung für die Menschheit. Und ich wünsche uns, dass wir das verstehen. Dass wir das tief verinnerlichen, dass wir reinfühlen können, was Gott hier durch einen Menschen tut. Und dass das eine Auswirkung hat für unser Leben, für diese Welt und auch für dieses vielleicht wieder etwas zerstückelte Weihnachten. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das Kleine erwählst, dass dir die Menschheit wichtig ist und dass du dich entschieden hast zu kommen. Und ich danke dir, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass du uns Menschheit gegrüßt hast. Dass du einen Retter geschickt hast, der uns frei machen kann von all dem, was in unserer Welt, was in unserem Leben, was in unseren Herzen schiefläuft. Und Jesus, ich danke dir auch für das Vorbild, das du uns schenkst, auch durch das Lukas-Evangelium in Maria, wo wir lesen dürfen, wie ein kleines Mädchen so ein Glaubensvorbild geworden ist. Und ich bete, dass es auch uns als Gemeinde neu darüber nachdenken lässt, was es heißt, deine Stimme zu hören und dir zu folgen und uns aufzumachen, damit du durch uns wirken kannst. Ja, und so danken wir dir für diese Advents- und Weihnachtszeit, in der wir uns darüber freuen dürfen, dass du Großartiges getan hast, dass du den Startschuss gesetzt hast, aber dass das Ziel auf uns wartet und dass es großartig sein wird. Dass wir Freude und Hoffnung haben dürfen für jeden Schritt, den wir in dieser Welt tun. Amen.